Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich möchte heute WPIA vorstellen. Das ist ein Verein, der mit einem Projekt startet, das unter dem Namen Certificate Authority vielen Leuten bekannt sein sollte. Anders als mein Vorredner möchte ich im ersten Teil mal darlegen, auf welcher Grundlage wir diesen Verein gegründet haben und auch einfach mal zeigen, dass ITler gut daran tun, deutlich über den Tellerrand zu gucken. Es ist aus unserer Sicht wichtig, eine Begründung für die Tätigkeit herzuleiten. Ihr alle kennt das Schlagwort vom Ethical Hacking, ethisches Hacken. Und es ist das, worüber wir zu diskutieren haben. Es ist gerade auch in der Keynote klar gesagt worden, Netzneutralität ist ohne klaren Standpunkt in politischen Fragen nachher nicht mehr zu gewährleisten. Und wenn Netzneutralität verloren geht, haben wir alle verloren. Ich würde die ersten, sagen wir, 10 Minuten mich mit den Grundlagen dieser Sache auseinandersetzen, das hier einfach vortragen. In einem zweiten Teil werde ich darstellen, wie wir uns vorstellen, Vertrauen in dieser Welt aufzubauen. Im Englischen, wenn man mal in ein Wörterbuch reinguckt und den Namen Trust eingibt, gibt es eine Vielzahl von Übersetzungen, angefangen von dem großen amerikanischen Kartell bis hin zum Begriff des Vertrauens. Dazwischen gibt es allerdings auch den Begriff des Treuhänders. Der Trust Manager ist nichts anderes als ein Treuhänder. Und in dem Sinne sollten wir lernen, Trust im Zusammenhang mit CAs, Verschlüsselung, Privatsphäre und so weiter zu begreifen. Es gibt Treuhänder, die ihren Job gut machen und solche, die es katastrophal erledigen. Das beste Beispiel im Bereich der CA ist die holländische CA DigiZert, damals vor einigen Jahren, deren Server geknackt worden sind und die versucht hatte, den Mantel des Schweigens darüber auszubreiten. Im Endeffekt war diese Firma nach 4 Monaten pleite und Holland hat keinen eigenen Zertifizierer an der Stelle mehr. Und dann in dem letzten Teil ganz kurz, wo stehen wir heute, was haben wir vor? Wie kann man sich hier einbringen? Wir sind offen für die Gemeinschaft, offen für jeden. Und jeder, der Interesse hat, am Thema mitzuarbeiten, kann es tun. WPIA wurde vor ungefähr einem Jahr gegründet, genau am 10. Dezember letzten Jahres in Graz in Österreich. Der 10. Dezember gilt international als Gedenktag. Am 10. Dezember 1948 wurden die Menschenrechte verkündet und von der UN-Generalversammlung am 10. Dezember 1950 unterschrieben. Wir haben nach langer Diskussion gesagt, die Menschenrechte ist die Basis, auf der wir uns verständigen. Und es ist notwendig, eine solche Basis auch tatsächlich zu haben, damit man auch mit seinem späteren Tun nachweisen kann, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, tatsächlich erreichen, tatsächlich verfolgen und nicht davon abweichen. Unser Ziel ist der Aufbau einer Certificate Authority, ich bleibe mal bei diesem englischen Fachbegriff, eine Stelle, die digitale Zertifikate erstellt und verteilt. Und um dorthin zu kommen, benötigen wir einen Trust Service Provider. Das heißt, wir sind es gleich selbst. Und der Weg dahin ist nicht so ganz einfach. Der erste Schritt war, dass wir in der Satzung klar gesagt haben, wir akzeptieren die Menschenrechte zu 100%. Mein Name, um das mal jetzt kurz noch einzuschreiben, ist Reinhard Mutz. Ich bin der erste gewählte Präsident von WPIA. Und will also heute unsere bisherige Arbeit einfach mal vorstellen. Die Menschenrechte, bekannt unter dem Kürzel UDHR, Universal Declaration of Human Rights, ist das eine von 1948. Es gibt dann seitens der UN weitergehende Dokumente. Eins aus jüngerer Zeit sind die Guidelines, Guiding Principles on Business and Human Rights. die aus dem Vorwort der Erklärung der Menschenrechte heißt es, dass die Universal Declaration of Human Rights remains as relevant today as it was on the day in 1948 that it was proclaimed and adopted by the United Nations General Assembly. Also sie sind heute genauso relevant wie damals, als sie verkündet worden sind. Im nächsten Jahr feiert diese Verkündung des 70-jährigen Jahrestag. The extraordinary vision and resolve of the drafters produced a document that, for the first time, articulated the rights and freedoms to which every human is equally and inalienably entitled. Also die Leute, die diese Vision, diese außergewöhnliche Vision entworfen und auch veröffentlicht haben, haben das erste Mal in einem einzigen Dokument die Grundsätze zusammengefasst, für jeden Menschen, ungeachtet seiner sonstigen Art, gelten soll. Wenn wir uns heute fragen, wie weit in unserer Zivilisation, bleiben wir mal nur bei Deutschland, gucken wir mal gar nicht darüber hinaus, wie weit in Deutschland Menschenrechte beachtet werden, dann muss ich sagen, ist manchmal erschreckend festzustellen, mit welcher Leichtigkeit die wieder auf Seite gekickt werden. Das mag jetzt dem einen oder anderen nicht vertraut sein, weil diese Dinge stehen nicht im Mainstream, in den Tageszeitungen, sie kommen immer mal wieder vor. Und wir haben damit zu tun in der ELT, wenn zum Beispiel der Innenminister meint, der Staatstrojaner oder die zukünftige Behörde CITES würde irgendein Übel mitsamt der Wurzel ausrotten. Dem ist nicht so. Warum dem nicht so ist, können wir an anderer Stelle einfach mal diskutieren. Aber er setzt sich hier über alles hinweg, was uns eigentlich heilig ist. Bei den Leitprinzipien, dieses Dokument gibt es in Deutsch und in Englisch, ist das Inhaltsverzeichnis recht kurz. Es sind genau drei Punkte. Im Punkt 1 wird die Pflicht des Staates zum Schutz der Menschenrechte beschrieben. Eine Regierung hat gegenüber den Bürgern des Staates eine Gewährleistungspflicht. Sie muss gewährleisten, dass Gesetze auf allen Ebenen eingehalten werden. Fragen Sie sich selbst, ob das in Deutschland immer und überall der Fall ist. Wir haben in der letzten Zeit viele Situationen erleben können, wo wir einfach sagen, da raufen wir uns die Haare, da begreifen wir viele Sachen nicht, sei es im Umfeld G20, sei es im Umfeld NSU, sei es im Umfeld Amis Anri. Gerade bei letzterem, das ist, ich habe also vor 3 Tagen, glaube ich, auf Twitter was gelesen von einem Professor, und da hat er sinngemäß gesagt, wenn es stimmt, dass der Verfassungsschutz an Aktionen von Anis Amri in der Vorbereitung oder Durchführung in irgendeiner Weise daran beteiligt war, so möchte er festhalten, dass es hierfür keine rechtliche Begründung gibt. Es gibt kein Gesetz, das ein solches Handeln berechtigen würde. Und das sollte uns allen zu denken geben. Im Kapitel 2 gehen wir auf die Verantwortung des Unternehmens ein, also die Principles hier. Und die Frage an der Stelle ist, was kann denn ein Unternehmen tun, um Menschenrechte im eigenen Lande zum Beispiel zu wahren? Die Antwort ist unheimlich einfach. Gucken Sie nach London, schauen Sie sich mal auf die Ruine an vom Grenfell Tower. Was hat das mit Menschenrechten zu tun? Es gehört zu den Menschenrechten, eine Wohnung zu haben, ein menschenwürdiges Leben zu führen und so weiter und so fort. Endet das in so einem Feuerinferno? Wir haben eine gleiche Situation in Dortmund. Das Gebäude ist rechtzeitig geräumt. Es wird jetzt 2 Jahre brauchen, um das Gebäude wieder als bewohnbar herzustellen und so weiter. Wir sehen, dass in diesen Dingen Unternehmen sehr wohl ihren Beitrag dazu leisten können, dass in der Gesellschaft menschenwürdig gehandelt wird. Bei den Leitprinzipien wird gesagt, die Leitprinzipien finden Anwendung auf alle Staaten und transnationale wie sonstige Wirtschaftsunternehmen, ungeachtet ihrer Größe, ihres Sektors, ihres Standorts, ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Struktur. Also passt das auf WPIA auch. Wir wollen groß werden, wir wollen weltweit aktiv sein. Im Moment sind wir ein bisschen mehr als 20 Leute, haben allerdings große Ziele. Und kleine Firmen, auch kleinere Vereine, sind von der Wahrnehmung und Umsetzung dieser Leitprinzipien nicht ausgeschlossen oder ausgenommen. Das heißt dann, diese Leitprinzipien sind als geschlossenes Ganzes anzusehen und sowohl in einzelnen Teilen als auch in ihrer Gesamtheit nach Maßgabe ihres Ziels auszulegen, die Standards und Verfahrensweisen in Bezug auf Unternehmen und die Menschenrechte so zu verbessern, dass greifbare Ergebnisse für betroffene Personen und lokale Gemeinwesen erzielt werden und somit auch zu einer sozialen, nachhaltigen Globalisierung beitragen. Diese Leitprinzipien sind nicht so auszulegen, dass durch sie neue völkerrechtliche Verpflichtungen geschaffen oder etwaige Rechtsverpflichtungen eines Staates eingeschränkt oder untergraben würden, die dieser nach dem Völkerrecht mit Bezug auf die Menschenrechte eingegangen ist oder denen er unterworfen sein mag. Mit unserer CA wollen wir weltweit, wie ich schon sagte, tätig sein. Und Nachhaltigkeit ist eines der wichtigen Aufgaben, die wir mit der Verteilung von Zertifikaten erreichen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Das heißt weiter, diese Leitprinzipien sind auf nicht diskriminierende Weise umzusetzen, mit besonderem Augenmerk auf die Rechte und Bedürfnisse, wie auch Herausforderungen von Individuen, die Gruppen oder Bevölkerungsteilen angehören, die einem besonderen Risiko der Vulnerabilität und Marginalisierung ausgesetzt sind, sowie unter gebührender Berücksichtigung der unterschiedlichen Risiken, denen Frauen und Männer ausgesetzt sein können. Es bleibt die Frage, gibt es weitere fundamentale Dokumente für unsere Tätigkeit? Und das ist mit einem ganz einfachen Ja zu beantworten. Die Europäische Union kennt die Charta der Grundrechte, die heißt so. Und aus dieser Charta habe ich einfach mal die letzten zwei Artikel herausgenommen. Die Artikel, die vorher benannt werden, sind ähnlich formuliert wie die UDRHR, also die Menschenrechte. Jeder Mensch hat Recht auf Leben, jeder Mensch hat Recht auf Bildung, man hat Recht auf Korrektur seiner Ansichten und so weiter und so fort. All das ist zwar mit eigenen Worten ausgedrückt, aber inhaltlich übernommen worden. Und es heißt hier am Ende eben auch unter dem Artikel 53 Schutzniveau, keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und das Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie durch die Verfassung der Mitgliedstaaten anerkannt werden. Dieser Satz hat eigentlich in der letzten Woche eine gewisse Bedeutung gehabt. Man hat in der letzten Woche über das Thema einer E-Privacy-Verordnung diskutiert und Privatsphäre sollte geopfert werden. Die Leute, die innerhalb dieses Gremiums die Privatsphäre verteidigen, haben sich durchgesetzt, wenn auch mit knapper Mehrheit. Das wiederum heißt, dass wir an der Stelle wachsam bleiben müssen und diese Leute auch tatsächlich unterstützen müssen in ihrem Bemühen, Privatsphäre für alle, nicht bloß für uns, zu erhalten. Artikel 54 heißt dann Verbot des Missbrauchs der Rechte. Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als dies in der Charta vorgesehen ist. Und damit ist diese Charta ein Dokument für die EU, welches mittlerweile rechtlich bindend ist. Diese Charta hat lange Vorläufer. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zu Beginn der 50er Jahre, hatte man sich innerhalb von Europa auf so etwas wie ein Memorandum mal verständigt. Es gab von verschiedenen Ländern aus Bestrebungen, da mehr zu machen. Im Jahre 2000 ist dieser Wortlaut gefasst worden und im Jahre 2009 ist es von den Mitgliedstaaten der EU als verbindliches, rechtlich bindendes Dokument anerkannt worden. Das, was hier steht, ist Gesetz. Und die Frage, ist zufällig jemand hier, der Jura studiert hat, der könnte mir vielleicht interessehalber mal eine Frage beantworten. Gibt es irgendwo eine Uni, Fachbereich Jura, die Kenntnisse in Sachen Menschenrechte, Charta der Grundrechte in Europa und so weiter vermittelt? Gibt es solche Studiengänge oder Praktika oder dergleichen? Im nächsten Jahr, hatte ich schon gesagt, jährt sich zum 70. Mal der Tag der Erklärung der Menschenrechte. Und vielleicht wissen wir bis dahin zu diesem Thema mehr. Dann zu dem Thema digitale Zertifikate und Vertrauen oder Trust. Wie kommen wir dahin, dass wir auf der einen Seite technisch etwas bereitstellen, was die Welt nutzen kann, andererseits allerdings auch das notwendige Vertrauen tatsächlich verdient? Wenn ich sage, ihr könnt mir vertrauen, ist das schön und gut. Die Diskussion habe ich öfter. Sagen andere auch. Und wie muss ich mich verhalten, damit das glaubwürdig wird, damit das am Ende auch akzeptiert wird von den Leuten und wir an der Stelle auch das aufbauen, was wir hier einfach mal betont haben, als the world's most trusted service provider. Wir im Deutschen kennen passiv-transitiv, das ist im Englischsprachigen eventuell nicht so geläufig. Dort würde man eher sagen trustworthy, aber wir meinen es genau in der Richtung zu interpretieren. Was zeichnet denn jetzt einen solchen TSP aus? Elektronische digitale Zertifikate haben verschiedene Anwendungsfälle und der vielleicht wichtigste und auch international von der UN anerkannte Geschäftsfall ist, sie ersetzen die ansonsten übliche manuelle Unterschrift. Digitale Zertifikate können dazu gebraucht werden, auch im internationalen Rahmen, Verträge rechtskräftig zu unterschreiben. Ein weiterer Anwendungsfall ist verschlüsselte und damit eben vertrauliche Kommunikation. Privatsphäre ohne Vertraulichkeit ein Unding. Vertraulichkeit ist eines der vielen Bestandteile der Privatsphäre. Wir haben die Möglichkeit, mit Zertifikaten die Kommunikation zwischen zum Beispiel Webseiten und Browsern beziehungsweise entsprechenden Maschinen, die also uns die Informationen übertragen, die herzustellen. Wir haben die Möglichkeit, im Bereich IoT zum Beispiel mit Zertifikaten Sender und Empfänger eindeutig zu kennzeichnen, die Kommunikation gegen Abhören durch Dritte zu sichern. Das ist absolut notwendig, damit Sie sich, wenn Sie 2019 die Weltausstellung in Dubai besuchen und das Vergnügen haben werden, in ein autonom fliegendes Taxi einzusteigen, sich Ihres Lebens auch sicher sein können. Alles andere, und das muss man sich mal vorstellen, wir sind so weit offen mittlerweile von der Technik her, dass wenn diese Dinge nicht wirklich sicher, technisch sicher betrieben werden können. Und ich meine nicht die Fliegerei, sondern eben auch die Steuerung. Das Abheben vom Startpunkt und das Erreichen des Ziels in der vorgegebenen Zeit und so weiter. Wenn das nicht wirklich gewährleistet ist, wird ein technischer Fortschritt an diesen Unzulänglichkeiten nachher scheitern, denn keiner ist bereit, freiwillig das Versuchskaninchen abzugeben. Ein weiterer Use Case ist die Identifizierung desjenigen, der ein Zertifikat vorlegt. Zertifikate beinhalten möglicherweise, nicht immer, den Namen desjenigen, der das Zertifikat beantragt hat. Und bei der Ausstellung wird halt geguckt, ist derjenige wirklich derjenige, der vorgibt zu sein. Bin ich Reinhard Mutz? Oder bin ich es nicht? Sie können sich den Spaß machen, suchen Sie mal bei Google nach Reinhard Mutz. Vergessen Sie das Doktorzeichen am Anfang, dann bin ich zu finden, mit Doktor komme ich nicht. Ich habe einen ganz bekannten Doppelgänger, der war Professor für Friedensforschung am Institut der Uni Hamburg, schrieb in seiner aktiven Berufslaufbahn im Monat 3 bis 4 Publikationen. Und ein Suchergebnis so zwischen 6.000 und 10.000, je nachdem, was sie da so auch eingegeben haben, ist dann normal. Da bin ich ein bisschen dabei, aber nicht so wie er. Wichtig ist, dass derjenige, der ein Zertifikat beantragt, sich identifizieren muss und die Stelle, die diese Identifizierung durchführt, wirklich es so macht, wie es die Regeln erfordern. Dann können wir Zertifikate benutzen, um uns zum Beispiel bei Online-Diensten anzumelden. Das ist mit Zertifikaten, wie wir es vorhaben, eine einfache Sache. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahre 2010 den sogenannten NPA, den neuen Personalausweis, ausgegeben. Und sollte damit möglich sein. Mir hat man vor mehreren Jahren mal schriftlich mitgeteilt, dass das Aufspielen eines Zertifikats auf den NPA noch nicht möglich ist. Die Testphase war noch nicht abgeschlossen. Mittlerweile geht das, aber der NPA ist von der Anwendung her ein totes Pferd. Und da setzt sich eigentlich keiner mehr drauf, um das zu reiten. Moment, das war jetzt ein bisschen viel. Welche Seite habe ich? 13. So, das sind nochmal die hier nochmal zusammengefasste Geschäftsfälle, die ich gerade skizziert habe. Eine weitere wichtige Aussage steht in diesem netten Dokument, und zwar ist das die österreichische Strategie fürs Internet. Dieses Dokument ist in Deutsch und in Englisch zu haben. Es ist herausgegeben worden im Jahre 2013 vom österreichischen Bundeskanzleramt, und das ist ein Dokument. Ich würde mich freuen, solche Worte mal von der deutschen Regierung zu hören, weiß aber, dass ich da auf lange, lange Jahre nicht bedient werde. Man sagt hier, die Bürger müssen Vertrauen haben, dass ihre Daten bei den Adressaten schnell und aber auch verantwortlich transportiert werden. Ein offenes und freies Internet, der Schutz der persönlichen Daten, genauso wie die Integrität der miteinander verbundenen Netzwerke, sind die Basis für globalen Wohlstand, Sicherheit und die Verteidigung der Menschenrechte. Nun hatten wir in Österreich leider ein paar Wahlen zwischendurch. War vorher schon klar geworden, dass man sich an diese Sachen nicht mehr so richtig erinnert. Kommt halt vor. Aber nichtsdestotrotz, diese Worte und auch diese Dokumente sind in der Welt. Am Ende meines Vortrags gibt es auch einen Link da drauf. Man kann sich diese Sachen nach wie vor im Netz angucken. Was ist denn hier los? Moment. Was ist denn hier los? Den wollte ich haben. Eine Lösung, eine Vertrauenslösung braucht auch eben, wie gesagt, das Recht der Privatsphäre. Und bei der UN gibt es jährliche sogenannte Sector Reports. Schon 2003 wurde hier geschrieben, Privatsphäre ist keine Handelsware. Ihre Handhabung, Erscheinungsweise kann in den verschiedenen Kulturen und sozialen Umgebungen völlig unterschiedlich ausgeprägt sein. Nichtsdestotrotz ist Privatsphäre ein Menschenrecht. Darüber wird immer wieder diskutiert, inwieweit man Daten, persönliche Daten verkaufen kann. Ich kann eine Körperverletzung nicht verkaufen. Ich kann hingehen und sagen, bitteschön, ich spende meiner Frau eine Niere und die Ärzte von Strafverfolgung freisprechen. Das geht, aber deswegen ist das Recht auf Unversehrtheit meines Körpers nach wie vor vorhanden. Genauso verhält es sich mit Privatsphäre. Ich kann Privatsphäre nicht einfach wegdrücken und sagen, es interessiert nicht. So, wir wenden uns dann mit dem nächsten Mal den Dingen zu, die mehr von technischem Interesse sind. Fragen wir einfach mal, wer hat auf dem Markt der PKI eigentlich das Sagen, wer spielt da alles mit? Da ist auf der einen Seite die Stelle, die seit Jahren für technische Standards zuständig ist und die das System PKI letztlich entworfen und definiert hat. Das ist die Internet Engineering Task Force und in den verschiedenen RFCs, allen voran der 5280, wird festgehalten, wie ein Zertifikat aufgebaut ist, wie die einzelnen Teile zueinander stehen müssen. Es werden detailliert beschrieben, wie Prüfsummen zu bilden sind und so weiter und so fort. Und dieses Dokument ist eine der Grundlagen, die alle CAs gemeinsam haben. Der Punkt gemeinsames Dokument, offenes Dokument, Open Knowledge in dem Sinne, kann nicht genug betont werden. Jede CA, die ein Zertifikat anbietet, macht es mit auf der gleichen technischen Basis wie jede beliebige andere. Es gibt keine Unterschiede. Der RFC 6818 hat die letzte Update erfahren und dann vor allen Dingen im Umfeld der CRL, also der Certification Revocation List, Certificate Revocation List. Und dann bleibt noch der 3647 zu erwähnen als wesentliches Dokument. Es ist ein Boilerplate, also eine Blaupause für das sogenannte CP oder CPS, also Certificate Practice beziehungsweise Certificate Practice Statement. Diese Dinge muss eine CA umsetzen, wenn sie im Internet erreichbar sein will. Und zwar wird in dem RFC 5280 glasklar unterschieden zwischen Eigenschaften, die mit einem Must-Have gekennzeichnet sind und solche mit May oder Shall. Wenn Sie eine interne PKI betreiben, dann sind die Eigenschaften Must-Have nicht umzusetzen. Sie können sie umsetzen, das liegt dann bei Ihnen, aber es reicht aus, wenn Sie die Dinge einwenden, die da mehr als May und Shall bezeichnet worden sind. Dort ist in der Vergangenheit sehr viel Unstimmigkeit entstanden zwischen den CAs und man hat im Jahre 2005 ein Forum gegründet, in dem die CAs und die Browserhersteller vertreten sind, mit dem Ziel, die technischen Standards gemeinsam zu interpretieren und hier zu gemeinsamen Ansichten zu gelangen. Das ist bis heute nicht rundum gelungen. Es wird immer wieder um Sachen gestritten und gerungen. Eines der letzten Dinge, die hier entschieden worden sind, ist die Frage der Gültigkeit von Zertifikaten. Früher hätte man Zertifikate ausstellen können mit einer Laufzeit JWD und Apple-Stückchen. Dann irgendwann hieß es 5 Jahre. Dann ging man runter auf 39 Monate. Und jetzt die letzte Entscheidung im CA-Forum hier oder im CAP-Forum, die Laufzeit zu begrenzen auf 27 Monate. Die Zertifikate, die wir ausstellen werden, werden eine Laufzeit haben von genau 24 Monaten. Wir liegen da also noch mal ein bisschen drunter. 24 Monate sind 2 Jahre, ist unserer Ansicht nach ausreichend Zeit, um mit diesem Zertifikat zu arbeiten. Und es ist vor allen Dingen auch unter dem Blickwinkel Sicherheit ein wichtiger Punkt. Das ist ein kleines Issue zum Thema Sicherheit im Umgang mit Zertifikaten. Der dritte große Player, der in der Diskussion eigentlich kaum erwähnt wird, ist UNCITRAL. UNCITRAL ist die United Nations Commission of International Trade Law, also die Kommission für internationales Handelsrecht. Und sie haben zum Thema E-Commerce und digitale Zertifikate im Ganzen 3 Dokumente veröffentlicht, die frei verfügbar sind. Das erste, die Grundlagen von E-Commerce schlechthin. Die Kommission arbeitet so, dass sie Modellvorschläge unterbreitet für Gesetzestexte. Und sie entwickelt an der Stelle einen Modellrahmen, den man als Blaupause oder Boilerplate bezeichnen kann. Und die Dinge können genommen werden und können auch 1:1 umgesetzt werden. Es gibt ein solches Dokument, das ist das internationale Schiedsverfahren. Das ist von Deutschland übernommen worden zum 1. Januar 1998 und dann eingearbeitet worden als Buch 10 in die Zivilprozessordnung, Paragraphen 1024 bis 1065. Die zweite Schrift von Uncitral ist dann diese, beschäftigt sich ausschließlich mit elektronischen Signaturen und favorisiert hier kein technisches Verfahren. Man sagt, die Partner, die sich auf den Austausch von und den Gebrauch von Signaturen einigen, von Tools einigen und so weiter, die wissen, was sie tun. Und wenn ich ein Zertifikat nehme, um damit einen Vertrag zu unterschreiben, das gegenüber meinem Vertragspartner auch bestätige, dass ich ihm dieses Zertifikat sozusagen zur Kenntnis gebe, dann ist der Vertrag rechtsgültig. Ich kann danach nicht hingehen und sagen, beispielsweise ich streite ab, war nicht mein Zertifikat. Das ist das eine. Das zweite und das juristisch gesehen viel härtere ist, dass derjenige, der ein Zertifikat benutzt, für die Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen, die Verantwortung und die Haftung trägt. Wenn er nun von seiner CA beschissen worden ist, kann er diese Sachen sicherlich weitergeben. Es kommt immer wieder vor, dass man hört, dass Zertifikate missbraucht werden und so weiter. Bei Mozilla in der Mailingliste gibt es so einen historischen Fall. Im Bugtracker nach wie vor zu finden, suchen Sie einfach mal nach Honest Ahmed. Die einen wissen, was gemeint ist, den anderen will ich es mal kurz erklären. Es kam ein Spaßvogel auf die Idee und hatte bei Mozilla gesagt, bitteschön, ich bin Türke, türkischer Autohändler, ich habe eine verdammt große Familie und bin auf die Idee gekommen, dass ich digitale Zertifikate verkaufen kann. Das funktioniert am besten, wenn ich bei euch in den Trustor komme, weil ich verkaufe es erst an meine Großfamilie. Dann gibt es dann da runter jede Menge Freunde und die kennen. Die kennen die ganze Welt und schon sind wir da. Mozilla hat es verewigt in der Backlist, ist nach wie vor da. Und man hat ja manchmal den Eindruck, dass es genauso funktioniert. Das ist das Schlimme daran. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass in den letzten Monaten Symantec, eine der größten CAs schlechthin, sich von diesem Geschäft getrennt hat. Das haben sie nicht freiwillig gemacht. Das ist für circa 1 Milliarde verkauft worden. Der Grund war, dass auch nachsehbar in den Mailinglisten bei Mozilla Symantec ständig gegen Festlegungen vom CAP-Forum von, man muss schon sagen, Good Behavior, wie die Engländer sagen, verstoßen hat und eigentlich kein vertrauensvoller Partner ist. Und man hatte ihnen angedroht, sie aus diesem Store rauszuwerfen. Ihre CA wäre danach nichts mehr wert gewesen. So hat man die Sache kurz vorher an einen Dritten gegeben und hofft jetzt, dass die in den Trust-Stores verbleiben können. Symantec verdient nebenher gesagt das Geld schon lange mit Technologien, die sie an Geheimdienste und sonst was verkaufen. Das, was sie da in dem Bereich gemacht haben, ist sozusagen ein Überbleibsel aus ihren ursprünglich zivilen Wurzeln. Ein drittes Dokument von Uncitral ist dieses. Es beschäftigt sich hier ausschließlich mit dem Gebrauch elektronischer Kommunikation und gibt an der Stelle keine technischen Empfehlungen. Es ist rein von der juristischen Seite her eine Sache, die betrachtet, was passiert im Bereich digitaler Kommunikation, wie muss ich sie absichern, wie kann der andere sich darauf verlassen, dass die Information für ihn bestimmt ist und so weiter und so fort. So, dann kommen wir jetzt mal endgültig zu WPEA und dem Aufbau unserer CA. Wir haben hier mit 3 Bereichen zu tun. Es ist auf der einen Seite der rein technische Bereich. Dann haben wir, wie jedes Unternehmen, mit Menschen zu tun. Und zwar nicht nur als Empfänger unserer Zertifikate, sondern eben auch als Leute, die unsere Dienstleistungen betreuen. Und das Ganze muss organisatorisch in einen Rahmen gepackt werden, der rechtlich haltbar ist. Man wird irgendwann mal eine Versicherung brauchen und wenn Sie ein loser Haufen sind und sind 500 Mann, wollen eine Versicherung haben, die einen Schadensfall von 2 Millionen Dollar zum Beispiel abdeckt, dann wird es schwer, einen solchen Vertrag zu bekommen. Sind Sie eine rechtliche Person, haben Sie wenigstens die Möglichkeit, in Verhandlungen zu kommen. Die technische Seite betrifft dann eben auch die Ausgestaltung unserer Zertifikate. Wir reden bei den Zertifikaten immer vom sogenannten Root-Zertifikat, an dem alles hängt. Darunter wird es Ebenen geben mit Zwischenzertifikaten. Da ist heute Standard, genau eine Ebene zu haben. Wir werden auf zwei Ebenen runtergehen. Und erst bei uns, die dann, wenn ich mit eins anfange zu zählen, die vierte Ebene, ist dann das Entity-Zertifikat, also das, was der User selbst in die Hand bekommt. Warum das Ganze? Auf der einen Seite werden diese Zwischenzertifikate nicht wie teilweise üblich mit einer Laufzeit von 20 Jahren, sondern mit Laufzeiten von 5 Jahren ausgestellt. Das Ganze dient der Erhöhung der Sicherheit, denn für den Fall, dass ein Zwischenzertifikat aus irgendeinem Grunde verloren geht, veröffentlicht wird oder sonst was, ist davon nur noch der Zweig betroffen, der direkt darunter hängt. Kein anderer. Das heißt, der Kreis der möglicherweise Betroffenen ist an der Stelle schon mal sehr eng gefasst und es macht uns diese Sache auch handelbar, im Falle eines Fehlers auch tatsächlich auf die Kunden zuzugehen und zu sagen, so Leute, wir müssen hier was machen. Dieses Zwischenzertifikat wird widerrufen und alles, was da drunter hängt, ihr bekommt es aufgrund eurer damals gemachten Angaben ein neues Zertifikat ausgestellt. Ein neues mit einem neuen Intermediate. Wir haben intern für unsere eigene Kommunikation, das ist jetzt hier außen dargestellt, eine entsprechende PKI. Und bei den Zertifikaten hier lila vielleicht noch die besondere Anmerkung, wir vergeben auch Code-Signing-Zertifikate, das ist für Entwickler interessant, die Treibersoftware schreiben und so weiter. Auch da ist es heute schon so, bei zum Beispiel Windows 10 ohne gültiges signiertes Treibermodul lässt sich das eigentlich nicht mehr installieren. Zu dem technischen Bereich gehören dann Maßnahmen gegen Bedrohungen, gegen Missbrauch und so weiter. Das ist also einmal, wie ich vorhin schon sagte, die Gültigkeitsdauer der End-User-Zertifikate für 24 Monate maximal. Wir haben im Bereich der Domain-Validated-Zertifikate besondere Parser und sind der Meinung, dass wir es leisten müssen, in dem Moment, wo Zeichensätze miteinander kombiniert werden, dass das Endergebnis von einem Menschen betrachtet werden muss. Man sieht Domains, die lesen sich als eBay. Richtig betrachtet ist es kein B, sondern ein russisches W, das also nur eckig ist und nicht so ganz dem arabischen Bertha entspricht. Diese Zertifikate hat es gegeben, die sind ausgestellt worden. Der Erfindungsreichtum der Bad Guys ist so groß, wie unser Erfindungsreichtum sich was vorstellen zu können. Kurzum, es findet wechselseitig ein Wettbewerb statt. Und wenn wir den wirklich gewinnen wollen, müssen wir auf gleicher Höhe agieren. Und wir dürfen nicht in den Fehler verfallen und sagen, wir haben einmal eine Lösung und einmal ein Tool und damit war's das. Unsere Tools müssen den neuen Bedrohungen und so weiter angepasst werden. Wir haben an der Stelle ein wachsames Auge zu haben. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, der private Schlüssel wird nicht bei uns erzeugt, sondern immer im Umfeld desjenigen, der das Zertifikat beantragt. Zu Ihrer Information oder mal eine kurze Frage, wer von euch kennt denn dieses Feature Auto-CSR? Schon mal gehört? Nicht. Kennst du? Schon mal gehört? Nee, die Zertifizierungsstellen wie Komodo beispielsweise, der große Onkel, das ist nicht Google, der andere, die bieten dieses Tool seit einigen Jahren an. Das heißt, zieh dir dein Zertifikat bei uns, hier ist ein Button, einmal klicken, du kriegst das fertige Zertifikat installiert, inklusive Generierung vom privaten Schlüssel. Da ist sehr viel Glauben angesagt, dass der private Schlüssel nachher nur noch bei mir liegt. Der kann auf dem Weg zu mir von jedermann entwendet worden sein, der kann aber auch da direkt irgendwo hingeschickt worden sein, das wissen wir alle nicht. Und wenn sich der Markt anguckt von den CAs, knapp 90% sind amerikanische CAs und unterliegen irgendwelchen National Security Letters und ähnlichen Aufforderungen, dann muss man zu dem Schluss kommen und sagen, schön, dass sie sowas anbieten, sie dürfen das Ergebnis behalten. Man muss davon nicht unbedingt auch noch Gebrauch machen. Der zweite große Bereich sind Human Resources, also Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und an der Stelle haben wir im Wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen. Auf der einen Seite die RA, oder bekannt unter dem Begriff Registration Authority. Das ist der Teil, der bei uns Userdaten verwaltet. Ein User kann sich auf einer Webseite anmelden, kann dort die erforderlichen Daten, die zur Ausstellung für ein Zertifikat zwingend erforderlich sind, hinterlegen. Das Ganze wird in eine Datenbank gepackt und ruht dort erst einmal. Dann kann er hingehen und ein Zertifikat bekommen, da steht aber sein Name nicht drin. Wenn sein Name darin stehen soll, braucht er mindestens zwei Meetings. Und zwar bleiben wir bei dem Prinzip Face-to-Face-Meeting. Wir suchen auch noch Leute, die uns dabei helfen zu wachsen. Und Face-to-Face heißt, er zeigt dem entsprechenden Agent seine Ausweispapiere, der trägt die Daten in ein entsprechendes Formular bei sich ein und vergleicht dann die Angabe auf dem Formular, das er jetzt hat, die Daten, die er geprüft hat, die er gesehen hat, mit den Daten in der Datenbank. Und wenn die übereinstimmen, ist alles in Ordnung. Stimmen sie nicht überein, Bruch. Solche Dinge passieren selbst deutschen Gerichten. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Mit dem Bruch nicht, mit dem Rest. Wir haben dann den dritten Teil, die CA selbst. Die CA selber heißt, sie hat Zugriff auf die persönlichen Daten und nutzt diese, um Zertifikate zu erstellen und auszuliefern. Unsere Agents sind durch einen individuellen Vertrag an unsere Policies und an unsere Regeln gebunden. Es gibt also keine irgendwie eine AGB oder so nach dem Motto, mach mal, du darfst. Nein, er wird uns schreiben, ich mach das für euch. Und das ist ein individueller Vertrag. Die Agents vergeben bei der Verifizierung Punkte. Und zwar, wenn sie die Daten bestätigen können, 35, ansonsten nichts. Ein Agent arbeitet freiwillig. Und das Interessante ist, er kann auch von niemandem gezwungen werden, eine Verifikation tatsächlich abzuschließen. Er kann in ein Formular eintragen, was er möchte, er kann ein Formular auch gegenzeichnen, das spielt alles keine Rolle. Nur die Bestätigung im System, der letzte Schritt, da sollte er das Ganze alleine machen, dazu kann er nicht gezwungen werden. Und bevor er als Agent auftreten darf und diese Sachen eigentlich machen darf, muss er bestimmte Bedingungen erfüllen. Es gibt dafür eine Aufnahmeprüfung, er braucht eine bestimmte Anzahl Punkte im System, er muss geschult werden und sich diesen Schulungen stellen und so weiter. Zu unserem Ranking-System, das mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen, wir fangen damit an, dass jemand 0 Punkte hat und bis einschließlich 49 Punkte wird sein Name im Zertifikat als WPIA Common User erscheinen mit der angegebenen E-Mail-Adresse. Von 50 bis 99 hat er das Recht, seine persönlichen Daten dort zu sehen. Also dann stünde mein Name Reinhard Mutz im Zertifikat mit meiner E-Mail-Adresse. reinhard.mutz@wpia.club beispielsweise ist so eine. Die ist auch öffentlich. Und mehr als 100 kann derjenige dann hingehen und sagen, gut, mir gefällt dieses Projekt so gut, ich mache hier bei euch mit, ich will Agent werden. Und er kann dann hingehen, bestimmte Aufgaben übernehmen und so weiter. Die Überprüfung der Daten gegenüber dem Kandidaten bleibt bei der Face-to-Face-Prüfung. Dann kommen wir vielleicht zu dem interessantesten Punkt, Organisationsstruktur. Wir kennen viele Projekte, die anfangen und dann irgendwann aus irgendeinem Grunde im Sande verlaufen oder auch aufgeben, weil sie sich plötzlich mit Mitbewerbern konfrontiert sehen, weil sie plötzlich irgendwo was vergessen haben. Das ist vor einiger Zeit in einem Projekt passiert, das, ich weiß gar nicht mehr wie, da hat sich irgendjemand den Code eigentlich genommen, geforkt und die Sache dann als kommerzielles Produkt auf dem Markt angeboten und Frechheit ohne Ende. Er hat den eigentlichen Eigentümern verboten, den ursprünglichen Namen weiter zu benutzen. Das ist vor gutem halben Jahr, 9 Monaten etwa durch die Presse gegangen. Solche Sachen passieren. Es gibt in Amerika eine Stiftung, die sich diesem Problem ausdrücklich widmet, die sagt, wenn ihr ein Projekt habt und an der Stelle Begleitung braucht, dann meldet euch bei uns. Das ist die Karin Sandler, die diese Stiftung leitet. Und die übernehmen all diese Aufgaben gegenüber Anwälten, gegenüber irgendwelchen Stellen, um ein Projekt auch rechtlich sicher zu Ende zu bringen. Wir sind auf die Idee gekommen und haben gesagt, das können wir selbst, weil bei uns sind eben auch ein paar Juristen dabei, bei uns sind Wirtschaftsfachleute dabei und wir haben auch die richtige Idee. Die richtige Idee ist erst einmal, wir haben einen gemeinnützig tätigen Verein, WPIA, und dieser Verein ist Herr im Hause. Damit dieser Verein agieren kann, auch auf dem Markt der CAs und am Ende auch Geld umsetzen kann, braucht er aus rechtlichen Gründen eine Betriebsgesellschaft, die nichts anderes macht, als alles, was die Gemeinnützigkeit in irgendeiner Weise gefährden könnte, zu übernehmen und die Ergebnisse dem Verein wieder zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben eine beschränkte GmbH, bauen die jetzt auf, Gründungsdokumente sind fertig. Wir warten jetzt darauf, dass wir das notwendige Startkapital bekommen, das müsste nächste Woche sein. Und dann können wir diese Dinge bei Gericht vorlegen und dort eintragen. Diese Operationsgesellschaft hält an WPIA selber keine Anteile. WPIA ist der Einzige, der Geschäftsanteile hält. Und damit ist alles, was im Rahmen dieser Gesellschaft passiert, rechtlich und auch auf dem Markt her nicht mehr wirklich anzugreifen. Man kann nichts verkaufen, was einem nicht gehört. Die Operationsgesellschaft übernimmt alle Aufgaben, die mit dem Rechenzentrum zu tun haben. An der Stelle darf sie auch Miete bezahlen. Die entsprechenden Mietverträge und so weiter laufen dann auf diese Operationsgesellschaft. Aber Eigentum im Sinne von Eigentum an Intellectual Property oder dergleichen, an Logos, an Markennamen und so weiter, erwirbt diese Gesellschaft niemals. Sollte also, man sagt immer so schön, wenn man vom Teufel spricht, kommt er. Sollte es also wirklich passieren, dass ein Geschäftsführer auf die Idee kommt, diese GmbH zu verkaufen, dann hat er anschließend Besuch vom Staatsanwalt, die GmbH ist pleite und wir haben eine neue. Der GmbH gehört nämlich nichts. So einfach. Ich hoffe, das ist verstanden worden. Der zweite Punkt, das sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage, was macht ihr eigentlich mit gewerblichen Kunden? Gemeinnützigkeit ist nicht dazu da, Gewerbe kostengünstig zu bedienen. Gewerbe muss sich selbst versorgen. Aber es gibt hier auf UN-Ebene ein Konzept, das mittlerweile als kulturelles Erbe der Menschheit bezeichnet wird. Das ist der Gedanke der Genossenschaft. In Deutschland geboren, an zwei voneinander völlig verschiedenen Stellen und völlig unabhängig voneinander. Das eine ist Schulze-Delitzsch, der Name Delitzsch von dem Ort Delitzsch bei Leipzig. Und das andere, der Herr Raiffeisen, der das ja irgendwo in der Eifel gemacht hat. Und diese Idee ist weltweit, wirklich weltumspannend. Es gibt zig Genossenschaften. Und die Genossenschaft ist für uns der ideale Motor, gewerbliche Kundschaft an uns zu binden. Wir denken hier an einen Einstandspreis von 150 Euro. Und damit verbunden ist dann das Recht, so viele Zertifikate zu bekommen, wie diese Firma braucht. Ich sage von vornherein, wir richten uns an KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen. Die Großen haben ihre eigenen Möglichkeiten. Wenn einer der Meinung ist, er braucht 10 Millionen Zertifikate im Jahr, dann kann er uns dafür gerne bezahlen, dann machen wir das. Aber das ist kein Grund, sowas im Rahmen der Genossenschaft abzubilden. Dafür ist diese Genossenschaft nicht da. Die jährliche Umlage wird 150 Euro bezahlen und man erhält dafür Organization Validated Zertifikate. Und das ist auch der Preis, der nach dem Audit weiter bleibt. Stellen Sie sich einen normalen Betrieb vor, Mittelständler, 150 PCs und jeder Mitarbeiter hat sein persönliches Zertifikat, at meinefirma.de oder was auch immer. Gucken Sie einfach mal, wo Sie rauskommen, wenn Sie so etwas auf dem freien Markt kaufen wollen. Vielleicht noch die dritte Frage, was machen wir eigentlich mit Leuten, mit den gesamten Individuen, die bei uns ihre Zertifikate ziehen? Wir packen die in ein von uns auch sogenanntes Fellowship. Und das Fellowship hat das Recht, Delegierte zu wählen, die das aktive Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung ausüben dürfen, sodass auch die organisiert sind und auch die betreut werden und so weiter. Dann noch so ein Schlüsselfaktor. Der Code steht öffentlich zur Verfügung. Wir arbeiten an den Stellen mit von der Installationsseite her mit dem neuen Debian und viel Puppet-Skripten. Das Ganze liegt auf einem GitHub-Server von uns. Und wenn jetzt jemand hier im Hause ist und sagt, ja, es interessiert mich, schreibt einfach eine E-Mail, wir geben euch sofort die Daten frei und ihr könnt da reingucken. Wir haben Testsysteme am Laufen, mehr als eins. Es wird vor dem Audit keine Tests geben unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Also wenn einer mittesten möchte, gerne. Zugriff aufs Testsystem sind wir ganz großzügig, genauso wie beim Zugriff auf die Source. Man kann sich anmelden, kann testen und sieht die Ergebnisse und sieht eben auch, ist das Ding wirklich von der Bedienbarkeit her so, wie man sich das wünscht? Können wir mit den Dingen was anfangen und so weiter? Und die Geschäftsfälle, die wir haben, sind öffentlich dokumentiert und nachlesbar. Das ist eines der wenigen Punkte, die uns vielleicht von anderen unterscheidet. Wir haben dann eine Schiedsvereinbarung implementiert, die richtet sich streng an das Model Law von UNCITRAL zum Thema Arbitration. Ich sagte es schon am Anfang, man sollte da mal reingucken. Dadurch, dass wir uns an diesen Dingen ausrichten, ist das Schiedsverfahren selber bei uns international akzeptiert. Zu einem Schiedsverfahren, einem anerkannten Schiedsverfahren, gehören einige Eigenschaften, die kann ich ganz einfach runterrattern. Die Streitparteien bestimmen ihre Schiedsrichter selbst. Ein Schiedsrichter kann abgewählt werden, auch nach der Bestellung durch seine eigene Partei, wenn später im Verfahren klar wird, dass er gegen seine Partei arbeitet oder gearbeitet hat oder Umstände klar werden, dass er Vertrauen verloren hat in dem Sinne. Und der vielleicht wesentliche Punkt, als Bewertungsregeln legen wir unsere Policies fest. Das heißt, CP, CPS, öffentliches Dokument zum Thema Zertifikate, ist die Basis dessen, über das ein Schiedsverfahren überhaupt urteilen kann. Es wird viele Sachen geben, wo die Leute meinen, da müsste man was machen. Also wenn irgendjemand meint, ihr müsstet morgen anfangen und EV-Zertifikate zu verteilen, Extended Validated, dann kann ich da nur sagen, das haben wir vor, aber erst nach bestandenem Audit. Der Grund, das eher zu machen, entfällt. Da gibt es gar keinen Grund, weil das CAP-Forum sagt ganz einfach, im Falle von EV-Zertifikaten ist Voraussetzung eine Versicherung, die den einzelnen Schadensfall bis zur Maximalhöhe von 2 Millionen $ abdeckt. Und wenn ihr die Versicherung nicht vorweisen könnt, dann habt ihr bitte schön nachzuweisen, dass ihr im Besitz von 500 Millionen $ in bar seid. Beide Bedingungen können wir im Moment nicht erfüllen. So, im Ganzen ergibt sich dann so ein Bild, wenn man einfach mal sieht, in der Mitte irgendwo WPIA, wir haben hier mit Menschen zu tun, wir haben mit Automatismen zu tun und so weiter und so fort. Oh Gott, das war jetzt nicht, das war das jetzt hier, ich habe es wieder zu fest draufgehauen. So, der eine Teil ist eben der Verein. Der Verein als solcher gemeinnützig tätig, strebt keine Gewinne an, bezahlt niemanden und so weiter und so fort, ist offen für jedermann, verlangt, dass wir die Erklärung der Menschenrechte akzeptieren und so weiter, wie ich es vorhin vorgetragen hatte. Teil 2 ist der Teil, der zur CA gehört, einschließlich der Betriebsgesellschaft. Die Betriebsgesellschaft hat... Ach so, gut, ja, okay. Die Betriebsgesellschaft hat keine, eine Minute noch bitte, hat keine Marken, keine Logos, gar nichts. Teil 3, die Genossenschaft. Und damit wäre ich eigentlich von der ganzen Sache hier im Ganzen fertig. Ins Audit. Wir sind mit dem TÜV so weit verblieben, dass die Geschäftsstelle Essen für uns das Audit machen wird. Und es wird ein erstes Treffen geben, ich hoffe noch in diesem Jahr. Bis zur Vorstellung wollen wir so weit sein, dass wir anfangen können und können Kandidaten, also Interessenten, registrieren. Da bedanke ich mich mal für die Aufmerksamkeit. Wir haben ganz unten im Foyer einen Stand und man kann uns heute unterstützen durch eine kleine Aktion. Die würde ich dann am Stand auch gerne erklären. Die hat zu tun mit einer Kampagne von der Indiba. Wir sind dort als Förderverein eingetragen, haben Möglichkeiten, dort 1.000 Euro zu bekommen. Und mein Ziel war es, das aber die Datenspuren auch tatsächlich hinzubekommen. Recht vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Dankeschön.
So, bei Fragen könnt ihr euch an mich wenden. Ich gebe euch das Mikrofon und nochmal einen herzlichen Dank an Reinhard Mutz. Gibt es noch Fragen?
Und zwar, letzten Endes, so wie ich das gesehen habe, spiegelt das ziemlich genau das Konzept wider, was CAZ schon seit 10 oder 15 Jahren macht, mit einem Unterschied, dass die natürlich, wobei ein Verein sind, die glaube ich schon, aber die haben keine Genossenschaft. Wo ist da jetzt genau der Unterschied? Und vor allen Dingen,
CAZ hat... Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Ja. Wie gut kennst du den CSR? Bist du da Mitglied?
Nö.
Gar nicht?
Also ich habe ein Zertifikat gut. Von denen.
Dann ich gebe mal ganz einfach eine Antwort. Ganz schnell, ganz kurz, wirklich einfach so Antwort, Deckel drauf, zu Ende und dann rede ich nicht mehr drüber. Im Jahre 2015 war ich persönlich Präsident von CSR.
Ah, okay.
Im April 2016 gab es eine große Mitgliederversammlung mit dem Ziel, das ganze Board, das von mir geführte Board, rauszuschmeißen. Wir sind freiwillig gegangen und haben gesagt, bitteschön, wenn ein Audit mit euch nicht möglich ist und ihr habt den Audit schon mal im Jahre 2009 abgebrochen und macht den gleichen Käse wieder wie heute, so, dann brauchen wir auch nicht mehr miteinander zu reden, das ist für uns tot. Für uns. Wir haben CSR verlassen. Man kann sich heute gerne auf diesen Seiten umgucken, habe ich kein Problem mit. Ich habe dort auch noch eine Homepage unter Members. Members, Homepage, Reinhard Mutz. Ja? So ein großes Wort, wie man es normal schreibt. Großes R, großes M. Einfach mal gucken, reingucken und mein letzter Satz ist goodbye. Und wenn man sich in die Protokolle reinlesen will, das AGM war am 9. April 2016. Durchlesen und danach sind alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Okay.
Okay?
Gut. Dann noch ganz kurz dazu. Letzten Endes hat es CAZ ja nie geschafft, irgendwie bei Mozilla und Co. in die Trust-Stores zu kommen.
Ja.
Wollen Sie das jetzt über das Audit quasi erreichen?
Also ich habe in diesem Jahr, und zwar im Februar, auf der fast den gleichen Vortrag gehalten. Da saß dann jemand von Mozilla dabei und der war also der Meinung, wir brauchen kein Audit, um bei Mozilla in den Trust-Store zu kommen. Die tatsächlichen Bedingungen, da sind möglicherweise Verhandlungssache. Hingegen ist es so, ein bestandenes Audit weist nach, dass man sich an die Gegebenheiten hält und damit auskennt. Selbst bei Let's Encrypt ist es so, Let's Encrypt muss sich auditierfähig verhalten, auch wenn die ein Cross-Signing mit Aiden Trust machen. Anders geht es nicht. Wir wollen weitergehen. Wir wollen also nicht nur dabei stehen bleiben, dass wir in den Browsern sind. Wir wollen Mitglied im CAP-Forum werden. Wir hatten ganz am Anfang auch mal diskutiert hier so Fragen der Politik und dergleichen. Wir wollen gehört werden. Wir wollen hier eine Stimme der Community sein. Und wir wollen auch klipp und klar in diesen Gremien formulieren, was die Community an den Stellen von CAs erwartet. Das schaffen wir nur, wenn wir, wie ich das jetzt auch so mache, hingehe, mundrichtig auf, große Ziele propagieren und keine Angst vor großen Namen. Ich war im Juni in Wien, da tagten die europäischen Datenschützer, die EDPS, das European Data Provider Supervisor. Es gibt keine Stelle, die höher ist als die. Die haben mir eine Viertelstunde Gelegenheit gegeben, diesen Vortrag in kurz und knapp zu halten. Wir sind Kooperationspartner im Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrust e.V., die sitzen in Berlin. Wir haben Kontakte mit der FSFE, das ist im Moment ein Handschlagabkommen. Wir kennen die anderen, man muss eigentlich sagen, zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir unterstützen so Forderungen wie Public Code, Public Money oder wie jetzt auch in Brüssel. Da gab es jetzt am vergangenen Donnerstag eine Abstimmung zum Thema Privatsphäre, Privatsphäreverordnung und so weiter. Es haben sich die Seiten durchgesetzt, von denen wir angenommen haben oder gehofft haben, dass sie es schaffen. All das sind Kampagnen, die muss man tragen. Und wenn wir jetzt so engstirnig wären und sagen, wir bauen rein technisch eine CA auf, dann nehmen wir uns dieser Möglichkeiten. Der Verein WPIA ist angetreten, mehr zu tun. Der kann mehr, der will mehr. Eine CA wollen wir auch. Und das ist unser erstes wirklich großes Projekt. Und um da mal über Größenordnung zu reden, wir werden in den ersten 3-4 Jahren etwa 120.000 Euro verbrannt. Ein Fünftel davon habe ich. Jetzt muss ich noch ein bisschen laufen. Und wenn wir im Audit sind, die Genossenschaft funktioniert, dann weiß ich, das Ding fängt von der Seite her an zu laufen.